schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid heute zu unserem Gottesdienst. Wenn wir im Epheserbrief weitermachen in Kapitel 4, seit dem Beginn von Epheser Kapitel 4 ist ja so der Schwung von der Evangeliumslehre hin zur Evangeliumskultur vollzogen worden von Paulus. Also wie sieht das aus, wenn wir mit Jesus leben und das, was er in diesen ersten drei Kapiteln den Ephesern geschrieben hat, wenn wir das verinnerlichen. Und dieses neue Leben in Christus, in Jesus, das sehen wir auch, dass es Paulus zum Beispiel den Kolossern schreibt, den Kolosser Kapitel 3, dass immer ein Wechsel stattfindet in uns und an uns, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und heute sehen wir, wie wir das alle auch kennen und wissen, dass Kleider machen Leute. Wir haben uns alle heute unterschiedlich gekleidet, haben uns wahrscheinlich die einen mehr, die anderen weniger Gedanken darüber gemacht, was sie jetzt anziehen. Vielleicht hast du auch was angezogen, was du dir vor kurzem gekauft hast. Das macht ja besonders Freude, so Sachen dann anzuziehen. Geistlich gesehen sollten wir alle gleich gekleidet sein. Und ich glaube, das sehen wir heute in unserem Text. Und zu Beginn will ich uns mal die Verse 17 bis 19 vorlesen aus dem Epheser Kapitel 4. Ihr dürft gerne in euren Bibeln das aufschlagen, aber das wird auch hier vorne zum Mitlesen sein. Also Epheser 4 ab Vers 17. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet, ihr Verstand ist mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich mit voller Gier und jedem erdenklichen Schmutz. Paulus fordert seine Leser auf, nicht an dieser menschlichen Abwärtsspirale teilzuhaben. Mit allem Nachdruck im Namen des Herrn fordere ich euch auf, nicht länger so zu leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen, die ohne Gott leben. Und er beschreibt hier so dieses, es geht da nicht mehr um das Verhalten, es geht ja viel um das Innere des Menschen, was er hier beschreibt. Es geht um die Gedanken, die auf das Nichtige gesinnt sind, um den Verstand, der mit Blindheit geschlagen ist. In ihrem tiefsten Inneren herrscht Unwissenheit, ihr Herz ist verschlossen, das Gewissen ist abgestumpft. Paulus nennt ja gar nicht explizit, was sie dann tun, diese Menschen. Zwar auch teilweise, aber vor allem zeigt er ja auf, was so in dem Menschen los ist. Also im Endeffekt, was ist die Grundlage für die Taten, für das, was man tut? Und das sind diese Dinge, die er hier geschrieben hat, dieser Verstand mit Blindheit, Unwissenheit, Herz verschlossen und das Gewissen ist abgestumpft. Und Paulus sagt, wenn du Jesus nachfolgst, leb nicht länger so, wie du mal gelebt hast. Ihr könnt ja mal so in euren Gedanken so zurückgehen in die Zeit, bevor ihr Jesus kennengelernt habt, wie ihr so da gelebt habt und was ihr vielleicht seitdem schon verändert habt. Für den einen ist es vielleicht eine größere, sichtbare Veränderung und für den anderen vielleicht eher nicht so, weil er in der Gemeinde aufgewachsen ist, aber auch da besteht die Gefahr, dass das Alte sich so ein bisschen mitschleicht, gerade da. Und natürlich sollten wir uns auch fragen, wo ist denn zum Beispiel unser Gewissen, wo ist denn mein Gewissen abgestumpft in verschiedenen Bereichen? Es gibt vielleicht Bereiche, da ist man ganz klar, wo man weiß, was richtig und falsch ist, und in anderen Bereichen macht man so ein bisschen kleine Ausnahmen. Ganz früher, als es CDs gab, zum Beispiel habe ich CDs gebrannt und irgendwann habe ich gemerkt, das sollte ich besser nicht tun und habe angefangen, mir Musik zu kaufen. Aber das war für mich eine ganze Zeit lang in Ordnung, CDs zu brennen, weil ich habe mir gedacht, die verdienen sowieso genug Geld, brauchen sie nicht noch mein Geld. Und ich glaube, so hat jeder in seinem Leben Dinge, die für ihn klar sind und Dinge, wo man sagt, ja, das ist ja noch in Ordnung. Und ich glaube, dann kann das Gewissen nach und nach abstumpfen. Aber als ich das so gelesen habe in der Woche über diesen Text, habe ich so gedacht, wir können jetzt uns lange darüber unterhalten, wo wir herkommen oder was andere Menschen alles falsch machen. Wenn ihr euch Notizen macht, könnt ihr auch gerne euch das mal aufschreiben. Römer Kapitel 1, Verse 21 bis 32, wo Paulus es auch aufzeigt, was mit den Menschen passiert, die in Sünde leben, die fern von Gott sind, dass es immer nur weiter nach unten geht. Dass der Zustand von uns persönlich und aber auch von der Menschheit, von uns, von unserer Gesellschaft in unserem Land bergab geht, je weiter wir uns von Gott entfernen. Und ich habe das gelesen so und habe gedacht, vielleicht oder ich wünsche mir für mich und auch für uns, dass dieser Text vielleicht dabei hilft, dass wir ein offeneres Herz oder ein weicheres Herz für Menschen bekommen, die Jesus nicht kennen. Dass wenn wir das hier lesen, was so in einem Menschen los ist, der Gott nicht kennt, der nicht mit Gott zusammenlebt, mit Blindheit, kein Anteil am Leben, Unwissenheit, verschlossenes Herz, so dass man wirklich in einer guten Art und Weise diese Menschen bedauert und anfängt für sie zu beten, dass Gott ihre Herzen Verständnis schenkt. Dass es nicht Blindheit ist, sondern dass sie offene Augen dafür bekommen, wie es ihnen geht und wer Gott ist und was sie in ihrem Leben brauchen. Dass es ohne Jesus nur den Weg nach unten geht. Letzte Woche war ja so eine Frage in dem Gottesdienst, auch so was wir gerne als Gemeinde so, wo sind deine Menschen, deinem Umfeld, deine VIPs, die Jesus nicht kennen, für die du beten kannst, die du mit, ja, wo du Leben teilen kannst, für sie zu beten. Und dann habe ich so gedacht, lass uns doch diese Verse nicht nutzen, was, glaube ich, auch passieren kann, so, ja, die sind alle so schlecht und ich bin so gut, dann wird man eher so ein bisschen stolz, sondern zu gucken, hey, ja, das ist der Zustand dieser Menschen. Vielleicht ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass sie haben ja ganz andere Lebensgrundlagen. Menschen, die Jesus nicht kennen, haben ja nicht die gleiche Überzeugung wie du. Und dann kann ich ja nicht von den Menschen erwarten, dass sie sich so verhalten, wie Paulus das gleich hier schreibt. Weil sie wissen das ja gar nicht, sie kennen das ja gar nicht. Und deswegen lasst uns das wirklich nutzen, unser Herz zu motivieren, für diese Menschen, die in unserem Umfeld sind, zu beten. Oder auch wenn Leute hier reinkommen, die nicht so dazugehören im ersten Moment. Nicht so, ja, das sollst du nicht machen, du bist in der Gemeinde, sondern zu wissen, hey, sein Herz ist verstockt. Er hat Unwissenheit darüber, er kennt Jesus nicht. Da ist nicht dieses neue Leben, aber lasst uns diese Menschen aufnehmen, für sie beten und dann ihnen Jesus zeigen. Weil ich glaube, das kann uns echt helfen, dass wir auch lebendig bleiben und auch nicht abgestumpft werden gegenüber den Menschen, die Jesus nicht kennen. Deswegen, lebt nicht so wie die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und wie sieht das denn aus, diese neuen Menschen anziehen? Verse 20 bis 24. Paulus schreibt, ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden? In der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Sehr rhetorische Fragen von dem Paulus an seine Leser. Ihr aber habt doch was anderes gelernt. Und das ist genau mein Punkt, den ich eben gemacht habe. Wir, die wir Jesus nachfolgen, haben was anderes gelernt, als die Menschen, die Jesus nicht kennen. Habt ihr nicht die Botschaft, habt ihr nicht das Evangelium gehört? Seid ihr nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit? Und Paulus selbst hat sich ja 3 Kapitel Zeit genommen, diese Wahrheiten darzulegen, oft zu offenbaren, dass die Menschen das wirklich nochmal so verinnerlichen. Wo komme ich her? Wer bin ich in Christus? Was hat er mir geschenkt? In Jesus gelehrt. Wenn sich unser Leben nicht von denen unterscheidet, die Jesus nicht kennen, dann läuft extrem was schief. Wir sollten nicht so dieses Evangelium akzeptieren, dass Jesus mein Retter ist und ich bin weiterhin der Herr über mein Leben. Entweder ist Jesus Retter und Herr oder sonst funktioniert es nicht so ganz. Und der Inhalt, den Paulus diesen Menschen gelehrt hat, diese rhetorischen Fragen, dreht sich komplett um Jesus. Seid ihr etwa nicht in Jesu Lehre gelehrt worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Und da Johannes in seinem Evangelium schreibt im 1. Kapitel, dass in Jesus die Herrlichkeit und die Gnade Gottes offensichtlich wurde, offenbar wurde. Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, diese Lehre, diese Evangeliumslehre aus den ersten drei Kapiteln dreht sich komplett um Jesus. Und weil wir durch Jesus und in Jesus und mit Jesus verändert wurden, sollte sich das auch in unserem Leben zeigen. Und jetzt diese Verse 22 bis 24 sind so für mich wie so der Kern von diesem Abschnitt heute Morgen. Denn da sind so drei Schritte aufgezeigt. Vielleicht kannst du mal zwei Folien weitermachen. Genau, den alten Menschen ablegen, sehen wir gleich in Vers 22. In eurem Geist und Denken erneuern zu lassen, sehen wir in Vers 23 und Vers 24, den neuen Menschen anziehen. Aktiv was tun, passiv erneuert werden und aktiv was tun. Also das Christenleben besteht nicht aus Passivität und Jesus macht das schon, sondern wir haben auch unseren Teil dabei. Und den sehen wir jetzt in diesen Versen. Vers 22. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr es bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Ablegen, erneuern lassen, anziehen. Das sind diese drei Aufforderungen, wie das funktioniert, dass man nicht mehr so lebt wie zu der Zeit, wo man Jesus nicht kannte. Zwei Sachen sind aktiv und ein Schritt ist passiv. Und diese Schritte, vielleicht kannst du nochmal auf diese Schritte gehen, werden sich in unserem Leben immer wieder wiederholen. Weil zumindest bei mir klappt das nicht, dass ich einmal alles Alte abgelegt habe und dann bin ich erneuert und dann muss ich nie wieder alte Gewohnheiten ablegen. Weil er sagt ja auch hier in Vers 22, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt. Und ich glaube, die sind immer wieder da, die uns selbst verführen wollen, unsere Begierden in uns selbst. Und Veränderung geschieht ja nicht von alleine. Da sind wir uns ja bei vielen Sachen sehr einig drüber. Wenn ich mehr Ausdauer haben will, kriege ich sie nicht, wenn ich vom PC sitzen bleibe, sondern ich muss mir Schuhe anziehen, Laufschuhe und anfangen zu laufen oder Fahrrad fahren. Total logisch für uns alle. Wenn ich aufhören will, Süßigkeiten zu naschen abends, kann ich das machen, aber es ist viel besser, wenn ich dann anfange, gesunde Nüsse zu essen zum Beispiel. Weil dann habe ich trotzdem meine Hand in was drin, nimm was, aber es ist nicht so schädlich für mich. Ist ja auch total logisch für uns. Wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir Menschen manchmal nicht so logisch, glaube ich. Dann sagen wir, ich lasse das jetzt und dann wird das schon so werden. Aber Paulus sagt ja hier, legt was Altes ab, lasst euch erneuern und zieht was Neues an. Wir sollen uns nicht von diesen Begierden weiter leiten lassen, die noch in uns drin schwelen. Und die werden so lange in uns drin sein, bis Jesus wiederkommt und wir einen komplett neuen Menschen bekommen haben. Und es geht auch nicht darum, glaube ich, das sehen wir in den Versen, ja, heute fühle ich mich nicht so ganz danach, Jesus zu folgen, sondern es sind bewusste Entscheidungen, diesen neuen Menschen anzuziehen. Vielleicht wäre das eine gute Übung, fällt mir gerade ein, für die Woche, wenn wir morgens uns anziehen, dass wir uns bewusst die nächsten 7 Tage sagen morgens, ich will den neuen Menschen anziehen, nicht nur einen neuen Pullover, ein neues T-Shirt, sondern das wirklich zu sehen, so, ich ziehe für heute wieder den neuen Menschen an, ich brauche wieder neu Gottes Kraft und seine Gnade, dass ich so leben kann, wie es Jesus gefällt und ein gutes Zeugnis für andere Menschen ist. Aber wenn wir jetzt nur aktiv werden, ausziehen, anziehen, ausziehen, anziehen, dann werden wir müde, denn wir brauchen diesen Vers 23, den zweiten Schritt, denn sonst rennen wir wie so ein Hamster und werden irgendwann denken wir so, ach, dieses ganze Leben, dieses ist mir so anstrengend, ich habe da keinen Bock mehr zu. Sonntags früh aufstehen und das soll ich machen und das soll ich machen. Ich mache mal jetzt was anderes. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir uns von Gott erneuern lassen. Und das sehen wir jetzt auch in den Versen heute, aber auch so in den nächsten Wochen. Das passiert durch Gottes Heiligen Geist. Zwischen Ablegen und Anziehen, zwischen den aktiven Sachen passiert die Erneuerung des Geistes. Und der André hat zu Beginn schon auf Römer 2 kurz angesprochen. Den will ich uns mal vorlesen. Da schreibt der Paulus den Römern: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob es Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude hat und ob es vollkommen ist. Im Kolosserbrief, Kapitel 3, habe ich eben auch kurz gesagt, dass Paulus da was sehr Ähnliches schreibt. Kolosser 3, Vers 10. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Diese Erneuerung ist ein Werk von Gott. Rettung ist ein Werk von Gott. Gottes Geist hat dir irgendwann mal gezeigt, hey, da sind Dinge falsch in deinem Leben, du brauchst einen Retter, der sein Name ist Jesus, hat dich von Sünde überführt und dir neues Leben geschenkt. Und diesen Geist brauchen wir auch für unseren Alltag, denn durch ihn werden wir fortwährend erneuert. Wir lesen nirgendwo, mit dem Tag deiner Bekehrung ist alles gut und es wird super. Sondern wir lesen, dass wir was Neues angefangen hat, aber fortwährend erneuert wird, damit wir verändert werden, in einer neuen Denkweise zu denken. Und John Stott sagt dazu, im Kontext auch von den Versen 17 bis 19, wo es ja viel um das Innere des Menschen geht: Wenn die Entwürdigung der Heiden auf die Vergeblichkeit ihres Denkens zurückzuführen ist, dann hängt die christliche Gerechtigkeit von der ständigen Erneuerung unseres Denkens ab. Also wenn der Zustand der Menschen, wenn das Herz verschlossen ist, wenn sie Unwissenheit haben, wenn sie Gott über verschlossen sind, wenn das alles Sachen sind, die drin sind, dann müssen wir, die wir Jesus nachfolgen, ja auch von innen erneuert werden. In unserem Denken, in unserer Art und Weise, wie wir Dinge sehen. Und nicht nur oben aktiv sein und unten was anziehen, ausziehen und dann denken, das wird schon alles. Wir brauchen für diesen Erneuerungsprozess eine persönliche Beziehung mit Jesus. Wir dürfen oder wir sollten, wenn Gottes Geist uns was sagt, sorgfältig zuhören und dann uns von ihm in unserer Art und Weise, wie wir denken und dadurch auch, wie wir handeln, als Schlussfolgerung erneuern lassen. Körperlich bist du, was du isst, aber geistlich bist du, was du denkst. Also das, was wir denken, womit wir uns beschäftigen, hat einen Einfluss auf das, wie wir unsere Leben leben. Und auf der Gemeindefreizeit, wenn ihr dabei wart, da ist mir auch noch eingefallen, der Vers, ging es in einer Einheit darum, dass wir durch Gottes Wahrheit geheiligt werden. Johannes 17, Vers 17. Und Paulus sagt ja auch zu den Ephesern, ihr seid doch in Christus, in der Lehre Jesu unterrichtet worden. Und dieses Passive hat viel damit zu tun, dass wir Gott Raum geben in unserem Leben. Dass wir Gottes Wort zu uns reden lassen, dass wir die Gottesdienste zu uns reden lassen, dass wir auch diese leise Stimme von seinem Geist nicht sagen, ach nee, das mache ich nächste Woche. Sondern dass wir uns erneuern lassen. Und durch diese Erneuerung im Geist können wir dann den neuen Menschen anziehen, neue Gewohnheiten entwickeln, neue Charakterzüge lernen. Wie gesagt, Veränderung geschieht nicht von alleine. Ich kann nicht einfach erwarten, irgendwas passiert, ohne dass ich etwas dazu tue. Ich kann auch nicht irgendwas lernen, ohne mir die Mühe zu machen, das neue Gelernte, mich damit zu beschäftigen. Und in Römer 6, Vers 4 schreibt der Paulus: Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Durch die Wiedergeburt, durch das neue Leben, sollten wir auch ein neues Leben führen. und nicht, wir führen jetzt ein neues Leben und dann bekommen wir ein neues Leben von Jesus geschenkt. Also wir führen, Moment, also wir leben nicht so, wie die Bibel das sagt und dadurch werden wir gerettet, sondern wir sind gerettet und dadurch dürfen wir so leben, wie die Bibel das sagt, mit der Kraft von Gottes Geist. Und ich mag den Paulus sehr in seinen Briefen, weil der Paulus ist ein sehr praktischer Theologe. Der ist bestimmt auch ein guter Akademiker, wenn es drauf ankommt, wie in Apostelgeschichte 15. Aber der Paulus gibt uns sehr viele Hilfen mit auf den Weg, wie jetzt sowas aussehen kann. Er sagt nicht nur, leg das Alte ab, lass dich erneuern und zieh das Neue an, sondern er gibt uns sehr gute, praktische Beispiele. Und bitte ruft euch nochmal in Erinnerung diese Überschrift für den zweiten Teil von dem Epheserbrief aus Epheser 4, Vers 3. Setzt alles daran, Vers 1. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Das war ja dieser Auftrag von Paulus an diese Menschen. Und jetzt hilft er ihnen dabei, was es bedeutet, würdig der Berufung zu wandeln. Die Einheit zu bewahren, gemeinsam in der Gemeinde zu dienen, jeder mit dem, was er hat. Und dann aber auch ganz praktisch Dinge lassen und neue Dinge tun. Und dann, wenn wir in diesen drei Schritten ständig uns bewegen, können wir hier in der Gemeinde, in den Familien, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Uni, können wir Woche für Woche ein Stück mehr Jesus dahin bringen. Weil wir lassen uns ja erneuern, wir fangen neu an zu denken, wir lernen mehr so zu denken wie Jesus, weil das ist ja Gottes Wunsch, dass wir seinem Sohn ähnlicher werden. Und dann schenkt Gott das vielleicht auch, dass Menschen das sehen, dass bei uns irgendwas anders ist. Und dann ist es vielleicht irgendwann so idealerweise wie damals bei Jesus, der, sag ich mal, der heiligste Mensch war, der diese Erde betreten hat und wo die sündigsten Menschen sich wohlgefühlt haben. Und deswegen wünsche ich mir, dass diese Verse 17 bis 19 so unser Herz weich machen für die verlorenen Menschen. Und sagen, hey, ja, der versteht es noch nicht, der kennt das nicht und ich bringe jetzt einfach verbringe Zeit mit ihm, mach was gehen, wandern am 1. Mai oder was auch immer. Und Stück für Stück, wenn wir an Christus dranbleiben, kann er uns gebrauchen, diese Charaktereigenschaften zu entwickeln und Menschen Jesus zu zeigen. 2. Korinther 5, Vers 17, vielleicht kennt der ein oder andere den Vers auch auswendig. Aber auch da sehen wir, wie der Paulus den Korinthern sagt, es ist was Neues. 2. Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Das war jetzt der Vers 15, 25 aus unserem Predigttext. Weil wir eine neue Schöpfung sind, sollen wir alle Falschheit ablegen und die Wahrheit sagen. Wenn wir miteinander reden, wir sind doch Teil von einem Leib. Allein so ein Vers zeigt, dass wir als Christen nicht dahin kommen sollten, hochmütig zu werden, dass andere sich nicht so verhalten wie wir. Weil Paulus schreibt es an Christen und sagt, lügt nicht, sondern sagt die Wahrheit. Eigentlich was total Simples. Kein Mensch will angelogen werden. Alle wollen gerne, dass man in Wahrheit mit ihnen redet. Auf der Arbeit, im Freundeskreis, keiner will angelogen werden. Familie. Aber es scheint so, ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, dass es nicht so die Realität ist, dass wir immer die Wahrheit sagen. Deswegen ermutigt Paulus diese Menschen und auch uns durch diesen Text heute Morgen, legt alle Falschheit, alle Lüge ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Und wir sehen jetzt, wie er Stück für Stück dann in Vers 27 dahin kommt, dass wir dem Teufel keinen Raum geben sollen. Und Jesus selbst bezeichnet den Teufel als den Vater der Lüge. Und Jesus ist die Wahrheit. Lügen schadet der Gesellschaft, Wahrheit tut gut. Wahrheit ist nicht immer einfach zu kommunizieren und zu empfangen, aber Wahrheit tut gut und Lügen schadet. Wenn wir miteinander reden, soll das geprägt sein von Wahrheit und nicht von Falschheit. Wenn ihr zornig seid, Vers 26, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Wer kann das gut? Dürft gerne nach vorne kommen, das erklären. Ich finde das super schwierig, zornig zu sein und dabei nicht zu sündigen. Wo es mir einfacher fällt, ist, wenn ich sehe, wie zum Beispiel in Ländern Christen verfolgt werden oder wie Leute über Gott lästern, also eher Dinge, die außerhalb von mir sind, dann kann ich zornig sein, kann das aber gut an Gott abgeben. Wenn es aber mich persönlich betrifft, fällt mir das gar nicht so einfach, zornig zu sein und nicht zu sündigen. Aristoteles hat gesagt, jeder kann zornig werden, das ist ganz einfach. Doch mit dem richtigen Menschen, in richtigem Maße, zur rechten Zeit, aus dem rechten Grund und auf die richtige Weise, das ist nicht einfach. Ich kann euch nicht so viele Tipps geben, wie das gut funktioniert. Aber was ein Tipp von Paulus ist, legt den Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Also wenn ihr Zorn verspürt, redet mit der Person, bevor es Nacht wird, du dir Gedanken machst beim Einschlafen, vielleicht irgendwas träumst, dir Gedanken machst beim Aufstehen und dann ist da vielleicht viel mehr raus geworden, wie es eigentlich sein sollte. Weil wir lesen ja auch über Gott, dass er zornig ist, aber in einer guten Art und Weise. Also es ist ja nicht verboten, zornig zu sein, aber in einer guten Art und Weise. Ich habe ein Buch gelesen, da geht es unter anderem auch um neue Gewohnheiten entwickeln und Kindererziehung und so. Und der Autor schreibt, wenn du zu Hause mit einer Situation konfrontiert wirst und dein Kind dich zornig macht, weil es irgendwas nicht tut, was es tun sollte, dass sie das so machen bei sich zu Hause, das kurz innehalten, vielleicht mal aus dem Raum gehen, tief durchatmen, ein kurzes Gebet sprechen und dann auf die Situation zu reagieren. Und nicht so, und dann geht's los. Und vielleicht ist es nicht nur gut bei kleinen Kindern, sondern auch, wenn wir Erwachsene miteinander umgehen. Mal kurz Luft zu holen, innezuhalten und dann gut und sehen wir auch gleich, wie unsere Worte sein sollen, gut und weise zu reden. Und dann Vers 27, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Und ich glaube, dass es auch in dem Kontext steht, weil der Grat zwischen guten und sündigen Zorn so schmal ist. Wir sollen die Wahrheit reden, wir sollen nicht lügen, wir sollen, wenn wir zornig sind, nicht dabei sündigen. Und in all dem sollen wir dem Teufel keinen Raum geben, nicht die Tür öffnen und sagen, ja, sehe mal ein paar schlechte Gedanken in mir. Wir sollen Sachen klären, bevor die Sonne untergeht, wir sollen sie nicht so dahin dümpeln lassen. Am Freitag in der Jugend ging es um so die Geschichte, da wo Judas den Raum verlässt und wo dann davon steht, dass der Teufel Judas in Besitz genommen hat. Und zuvor in Johannes 13, Vers 2 lesen wir, dass der Teufel schon diese Gedanken in Judas Herz gesät hat, das irgendwann zu tun. Wir sollen dem Teufel keinen Raum in unserem Leben geben. Und wenn du das vielleicht merkst, dass da irgendwie Gedanken kommen, die nicht gut sind, die nicht positiv sind gegenüber anderen Menschen, ein erster Schritt wäre, direkt ins Gebet zu gehen und Gott darum zu bitten, die Gedanken auszutauschen. Oder wenn du merkst, dass du zornig wirst, das vielleicht auch zu Hause anzusprechen. Selbst wenn du ein Mensch bist, der vielleicht seine Emotionen gut unter Kontrolle hat, dann bist du innerlich zornig. Vielleicht merkt das keiner, aber du hast so einen inneren Groll. Dann zu sagen, hey, das hat mich echt zornig gemacht und darüber zu reden. Ich glaube, der Teufel kann in vielerlei Hinsicht so in kleine Nischen unseres Lebens treten, ohne dass wir das bewusst wahrnehmen oder ihn da auch bewusst unterstützen, sondern einfach, weil es so passiert, weil wir nicht uns vielleicht ständig erneuern lassen und das so gut schaffen, dieses neue Leben in Christus. Bosheit, Zorn, Hass, Eifersucht sind alles Dinge, die wir nicht in unserem Leben einfach entschuldigen dürfen. Weil es uns nicht gut tut, der Gesellschaft nicht gut tut und dem Teufel Raum gibt, in unserem Leben Unheil zu stiften. Und auf die Gemeinde bezogen, sagt David Guzik, das Werk des Teufels besteht darin, die Familie Gottes anzuklagen und zu spalten und Zwietracht unter ihnen zu sehen. Wenn wir Zorn in unserem Herzen hegen, tun wir das Werk des Teufels für ihn. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns innerlich erneuern lassen. Wie gesagt, der Anfang, diese drei Verse, da ging es darum, was in den Menschen innerlich los ist. Wir brauchen innerlich eine Veränderung, weil wenn ich Zorn in meinem Herzen habe, seht ihr das nicht aufs Erste. Aber Paulus hilft uns auch in anderen Lebensbereichen, andere Entscheidungen zu treffen. Und zwar in Vers 28. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei dem er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Ich habe meinen Satz hingeschrieben: Der alte Mensch stiehlt, der neue Mensch teilt. Und dann ist mir Zachäus eingefallen, als positives Beispiel. Lukas 19, Vers 8. Nachdem Jesus Zachäus gesehen hat auf dem Maulbeerbaum und gesagt hat, komm runter, ich will bei dir einziehen, und sich alle aufregen, was Jesus da macht, und Jesus zu Hause bei Zachäus ist, lesen wir, dass Zachäus vor den Herrn trat und sagte: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich es ihm vierfach zurück. Zachäus hat das, wir wissen nichts von der Unterhaltung zwischen Jesus und Zachäus, aber hat das sehr gut verstanden, was es bedeutet, dieses neue Leben zu leben, das Alte abzulegen, erneuert zu werden und das Neue anzuziehen. Paulus sagt, es reicht nicht aus, einfach aufzuhören zu stehlen, sondern, Punkt 1, eine Arbeit nachgehen. Dann sehen wir auch nur als zweite Randnotiz, dass Arbeit nicht ohne Fleiß und Anstrengung funktioniert, dass es mühselig ist, auf dieser Seite der Ewigkeit für unseren Lebensunterhalt zu sorgen. Aber auch damit hört es nicht auf, nicht nur für sich selbst zu sorgen, sondern dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Also, hör auf zu stehlen, fang an zu arbeiten, dann kannst du dir helfen und noch anderen dazu. Der alte Mensch stiehlt, der neue Mensch teilt. Und auch das war ja ein ganz großes Merkmal von der ersten Gemeinde, die wir in der Apostelgeschichte 2 lesen. Dass sie zusammenkamen und geteilt haben. Hatte jemand Not, gab es jemand, der konnte mit der Not aushelfen. Und auch hier, lass das Alte, zieh den Dieb aus und zieh den großzügigen Menschen an. Vers 29, auch wieder was Negatives und was Positives. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Das können wir zum Beispiel tun, wenn wir uns ein Stück zurücknehmen, wenn wir vielleicht in einer Situation sind, die uns sehr herausfordert, kurz innehalten und uns fragen, wie kann ich jetzt hier in der Situation kommunizieren, dass es gut und angemessen ist. Das bedeutet nicht, die Wahrheit zu verschweigen, sondern das bedeutet, was ist gut, angemessen und hilfreich. Wie kann ich der Situation da beitragen, dass sich vielleicht dieser Streit legt, dass Klarheit entsteht? Wie kann ich gut, angemessen und hilfreich meinem Kind aufzeigen, was gerade nicht so gut gelaufen ist? Wir müssen innerlich erneuert werden, weil spontan kommt eher der erste Teil raus. Irgendein Wort, für das wir uns nachher wieder entschuldigen müssen. Anstelle das zu sagen, sollt ihr vielmehr sagen, was gut, angemessen und hilfreich ist. Angepasst für die Situation. Ermutigend, erbauend. Der Gegenüber sollte nach der Unterhaltung sagen, mit der Person unterhalte ich mich gerne, auch wenn es schwierig ist. In manchen Übersetzungen steht bei Wohltun auch gnädig für die anderen. Sie sollen Gnade schenken, unsere Worte. Unsere Worte sollten so gewählt sein, dass Menschen sich gerne mit uns unterhalten. Vielleicht fällt dir auch spontan jemand ein in deinem Leben, den du mal kennengelernt hast oder den du kennst, wo du sagst, hey, mit dem kann ich mich immer unterhalten. Das ist so angenehm, sich mit der Person zu unterhalten. Dann hat es diese Person, glaube ich, geschafft, in diesem Bereich gutes neue Gewand anzuziehen. Aber ich will gar nicht zu viel dazu sagen, weil nächste Woche geht es in der Predigt um Jakobus 3, die Verse 1 bis 12. Da geht es ganz viel darum, was unsere Worte ausmachen. Von daher belasse ich es mal heute Morgen dabei. Und dann schreibt er in Vers 30 Paulus: und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum seid. Paulus hat ein paar Beispiele genannt, dass wir nicht zorn, also was wir ablegen sollen, was wir anziehen sollen. Und dieser Satz ist wie so, vielleicht würdest du in einem Aufsatz USW-Punkt schreiben und so weiter. Weil wenn wir darüber nachdenken, tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht, können wir die Liste füllen mit vielen Dingen, die wir ablegen sollen und die wir stattdessen anziehen sollen. Wir sollen auf der einen Seite dem Teufel keinen Raum geben und auch Gottes Geist nicht traurig machen, nicht betrüben. Gottes Geist ist nicht irgendwie so ein weit entferntes Wesen, irgend so eine Kraft, die irgendwo in so einer Kugel herrscht und die den Christen irgendwann mal was zu helfen will, sondern Gottes Geist, der Heilige Geist, ist eine Person, denn wie sonst sollte jemand traurig werden? Gottes Geist wohnt in dir, in mir, wenn du Jesus nachfolgst, seit dem Tag, an dem du von der Wahrheit Erkenntnis erlangt hast und Vergebung deiner Schuld erfahren hast. Und ich glaube, bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt und uns nach Hause holt, hat der Heilige Geist eine sehr wichtige Rolle im Leben von dir und mir als Jesus-Nachfolger. Er redet zu uns. Er will uns dabei helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Er verherrlicht Jesus, er schenkt uns Gaben, um einander zu dienen. Und wir können ihn betrüben in der Art und Weise, wie wir leben, wie wir handeln. Und Charles Spurgeon sagt über dieses Betrübtsein, über dieses Traurigmachen: er, der Heilige Geist, ist vor allem um unserer selbst willen betrübt. Denn er weiß, welches Elend uns die Sünde kosten wird. Er liest unser Leid in unseren Sünden. Er ist betrübt über uns, weil er sieht, wie viel Pein wir erleiden und wie viel Gemeinschaft wir verlieren. Diese Veränderung, diese innerliche, dieses Ablegen und Anziehen, das geschieht nicht darum, dass wir irgendwas Tolles darstellen, sondern es geschieht zu unserem Wohl. Und Gottes Geist ist nicht wie so ein kleiner Polizist in deinem Leben, der dich immer nur darauf hinweist, was falsch läuft, sondern Gottes Geist will dir helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Und weil das das Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden, wird Gottes Geist traurig, wenn wir Dinge tun, die gegen Jesus Charakter gehen. Wo wir lügen, wo wir zornig sind, wo wir aufbrausend sind. Gott hat uns seinen Geist geschenkt als Siegel an dem Tag, als wir Rettung erfahren haben. Und auch als Bestätigung, wenn wir von Jesus heimgeholt werden, dass wir zu ihm gehören. Und wie gesagt, ich glaube, zwischen Rettung und himmlischer Heimat, himmlischer Heimkehr, ist es super essentiell, dass wir dem Reich Gottes Geist nicht traurig machen, sondern dass wir ihm Raum geben, in unserem Leben das zu tun, was er tun muss, damit wir Jesus ähnlicher werden. Gottes Heiliger Geist ist Teil der Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und so wie Jesus und sein Vater und wie das in der Bibel lesen, hast auch Gottes Geist Sünde, Zwietracht, Falschheit und so weiter und so fort. Wo hast du vielleicht in der letzten Woche diese Stimme gehört, die dir gesagt hat, hier, da und da, das passt nicht so ganz. Und du hast gesagt, ja, kümmere ich mich mal nächste Woche drum. Und ich glaube, das ist viel alltäglicher, als wir das schon mal so denken, was es bedeutet, diesen Geist, Gottes Geist zu betrüben. Morgens früh nehmen wir uns keine Zeit fürs Gebet, sondern nehmen das Handy raus und gucken, welche Nachrichten. Oder verplempern sonst unsere Zeit mit Dingen, die nicht so relevant sind. Wir geben Geld aus für Dinge, die nichtig sind und vergessen, irgendwelche Leute zu unterstützen. Ich glaube, man könnte sagen, dass Gottes Geist betrübt ist, wenn er sieht, dass wir, dass du, dass ich die weltlichen Dinge mehr lieben als ihn und Gottes Wahrheit. Deswegen, diese Liste ist sehr lange und Paulus sagt, ihr tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn er ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Lösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass du sein Eigentum bist. Du bist neuer Mensch, Eigentum von dem Schöpfergott. Und in Vers 31 geht es weiter mit Dingen, die wir ablegen sollen. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei, verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Nochmal diese Verse 17 bis 19. Ich glaube, die sollten nicht dazu führen, dass wir denken, wir sind die besseren Menschen, sondern Paulus schreibt das an Christen. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, Geschrei, verleumderisches Reden haben nichts bei euch zu verloren. Wenn das alles schon da wäre, müsste man ja die Leute darauf hinweisen. Bitterkeit, so in sich schwellender Groll, mangelnde Vergebungsbereitschaft. Dieser Zorn, der nicht ohne Sünde geschieht, ist aufbrausend. Man wird schnell wütend, man sagt Dinge, wo man die Beherrschung verliert. Man wird laut, vielleicht zu Hause, gegenüber den Kindern, sagt. Und dann ist man vielleicht verletzt von der Person und dann sagt man irgendwas, was nicht so ganz der Wahrheit entspricht, aber um der Person sowas einzudrücken. Lästerung, verleumderisches Reden. Das sind alles Dinge, die weit fern sind von dem Charakter von Jesus Christus, zu dem uns der Heilige Geist verändern will. Diese Eigenschaften sollten in unserem Leben keinen Platz haben. Das sind Dinge, die wir ausziehen sollten, während wir erneuert werden und neue Dinge anziehen. Wo er auch ein paar von genannt hat, wie dieses freundlich miteinander umgehen, reden. Und auch hier gibt es direkt zu dem Vers ein sehr herausforderndes, freundliches, positives Austauschprinzip. Vers 32 zum Abschluss. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend, vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid gütig gegenüber den Mitmenschen. Sorgt euch um das Wohlergehen der anderen. Habt Mitgefühl, Mitleid, Anteil, echtes Interesse an den Menschen. Das geht vielleicht noch ganz gut. Und dann schreibt Paulus, vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das kann schon mal sehr herausfordernd sein. So zu vergeben, wie auch Gott uns durch Christus vergeben hat. Und ich glaube, dass das echt super wichtig ist, dass wir in diesem Prozess der Erneuerung, dass wir das nicht vernachlässigen. So dieses einander zu vergeben. Dinge anzusprechen, selbst die Entscheidung zu treffen, zu vergeben. Ich glaube, gerade in dem Kontext lesen wir ja Vers 31, Bitterkeit und so. Ich glaube, gerade Bitterkeit kann sehr eine starke Wurzel sein, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. Und wenn wir aber bereit sind zu vergeben, in kleinen Sachen, vielleicht einfacher wie in großen Sachen, dann sind wir auf dem besten Weg, Bitterkeit, Bosheit und Rache aus dem Weg zu räumen. Vergebung, die Verantwortung der Vergebung liegt bei dir. Nicht bei der anderen Person. Darauf hast du persönlich keinen Einfluss. Wenn du einer Person vergeben musst, dann ist es deine Verantwortung. Und du hast manchmal oder hast keine Kontrolle über die Reaktion oder über das Verhalten von der anderen Person. Aber indem wir vergeben, indem ich vergebe, entscheiden wir uns dafür, die andere Person trotz was auch immer sie dir angetan hat, wertzuschätzen und das zu wollen, was für diese Person vor Gott gut ist. Und dann kannst du ein Gebet sprechen der Vergebung, aber das ist vielleicht nicht sofort abgeschlossen. Das braucht schon mal Zeit. Gerade je nachdem, sage ich mal, der Schwere der Sache, die dir angetan worden ist. Aber, dass wir nicht bitter, aufbrausend, zornig werden, sollen wir einander vergeben, so wie auch Gott uns durch Christus vergeben hat. Vergebung, so könnte man sagen, ist im positiven Sinne egoistisch. Es ist keine Last, die Gott dir aufdrückt. Du musst jetzt vergeben, weil ich das dir sage. Sondern im Endeffekt darfst du anderen Menschen vergeben, hast du die Fähigkeit bekommen, anderen zu vergeben, weil dir durch Jesus vergeben worden ist und du dann nicht bitter, nicht zornig und so weiter wirst. Natürlich ist das in dem Kontext hier eine Aufforderung. Paulus hat ja am Anfang gesagt, aus all den Gründen fordere ich euch auf, nicht länger so zu leben. Stattdessen vergebt einander, aber nicht wie dir der ein anderer vergibt, sondern wie Christus dir vergeben hat. Wie Jesus dir dabei geholfen hat, aus der Nichtigkeit des Lebens in Hoffnung zu leben. Von einem verstockten Herzen zu einem Herzen, was Verständnis von ihm hat. Die Vergebung von und durch Jesus Christus ist die Messlatte, wie wir unseren, vor allem Mitgeschwistern, vergeben sollen. Und Warren Wiersbe, ein Bibelausleger, sagt einen sehr treffenden Satz, der müsste auch auf der Folie sein. Ein unversöhnlicher Geist ist der Spielplatz des Teufels und wird schon bald zum Schlachtfeld des Christen. Dieser Prozess ist nicht einfach, aber er ist notwendig für deine persönliche geistliche Gesundheit. Weil wenn wir das nicht tun, dann machen wir auch nicht, was in Vers 27 steht, dem Teufel keinen Raum zu geben, sondern geben wir dem Teufel Raum. Dann gehen wir abends schlafen und haben diese Gedanken und vielleicht bist du jemand, der sich gut an seine Träume erinnern kann, dann kommt irgendwas morgens hoch. Und das ist ein Schlachtfeld, das können wir vermeiden. Es gibt viele Kämpfe, die wir zu kämpfen haben in dieser Welt, aber das ist ein Kampf, den müssen wir nicht kämpfen. Einfacher gesagt als getan, könnte man darüber sagen, anderen zu vergeben. Aber auch im Kontext von diesem Kapitel 4, wir leben ja in einer Einheit, die Gottes Geist uns geschenkt hat. Diese Gemeinde, diese Einheit hier ist ein Geschenk von Gottes Geist. Und unsere Aufgabe ist es, die ersten 6 Verse, diese Einheit zu bewahren. Und wie tun wir das? Indem, dass wir freundlich miteinander umgehen, mitfühlend sind und einander vergeben. So wie es Gott durch Christus getan hat. Und dann kannst du dich ganz persönlich entscheiden, zu vergeben. Und kannst dann für die andere Person beten, dass das passiert, was Gott sich wünscht. Aber ich glaube, wenn du die Entscheidung schon mal getroffen hast, zu vergeben und die Person kommt, ist es viel einfacher, wie wenn du da sitzt und dann kommt die Person, lass mich in Ruhe. Aber wenn du innerlich auf dem Weg bist oder hast es schon vergeben, dann kommt die Person, dann sagst du danke. Ihr könnt euch umarmen und könnt gemeinsam nach vorne gehen. Jesus ist unser Maßstab, Jesus ist unsere Hoffnung und Jesus ist unser Ziel. Römer 8, Vers 29 dürft ihr gerne aufschlagen. Paulus schreibt den Römern in Römer 8, Vers 29. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Dein Fall ist nicht hoffnungslos. Denn Gottes Ziel und Gottes Plan ist, dass dein ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass es Jesus gleicht. Wird zwar erst zu 100% passieren, wenn Jesus wiederkommt und wir bei ihm sind, aber das ist dieser Erneuerungsprozess aus Vers 23, dass wir uns erneuern lassen von Gottes Geist, dass wir so umgestaltet werden, passiv, nicht zieh an, zieh aus, dann wirst du so, sondern lass dich verändern, zieh das aus und zieh was Neues an. Er ist das Bild, Jesus ist das Bild, dem sie ähnlicher werden sollen. Warum solltest du, wenn du ein Nachfolger Jesus bist, anders leben als damals? Die Fragen will ich dir nur so, ich will die dir gar nicht beantworten. Warum solltest du, wenn du ein Nachfolger Jesus bist, anders leben als damals? Da geht es um deine Motivation, dieses neue Leben zu leben. Wo siehst du in deinem Leben positive Veränderungen, seitdem du den neuen Menschen angezogen hast? Und wo gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen du den Heiligen Geist traurig machst? Also was ist deine Motivation, dieses neue Leben, zu dem Paulus uns auffordert, zu leben? Wo siehst du schon in deinem Leben Veränderungen, die positiv sind, weil du in diesem Prozess drinsteckst? Und wo gibt es Bereiche, wo du Gottes Geist traurig machst? Ich meine, wir sind ja heute den ganzen Tag hier oder zumindest länger als sonst. Vielleicht kannst du dich mit einem guten Freund unterhalten oder ihr macht das die Woche in euren kleinen Gruppen, diese drei Fragen mal zu bewegen, weil ich glaube, gerade die Motivation, warum soll ich denn so leben, ist super entscheidend, wie wir damit umgehen. Und dann das Gute sehen und auch das, was nicht so gut läuft, und da einander beizuhelfen. Und ich will zum Schluss diese Vergebung, die wir erfahren haben durch Jesus, warum wir überhaupt in der Lage sind, so zu leben, einander zu vergeben, auch vielleicht dir heute Morgen zum ersten Mal zusprechen oder dir die Möglichkeit geben, diese Vergebung anzunehmen. Denn ohne Vergebung erfahren zu haben von Jesus durch sein Werk am Kreuz, macht das alles keinen Sinn. Dann sieht es anstrengend aus, mühselig. Vielleicht sind das für dich dann Zwänge, sowas zu tun. Aber wenn du von neuem geboren bist, wenn du Vergebung deiner Schuld erfahren hast, dann wird das was Wunderbares werden. Dafür war Jesus auf dieser Erde, diese gute Botschaft zu verkünden. Er hat dann in Johannes Kapitel 3, gab es einen Nikodemus, der sich so zu ihm geschlichen hat, im Dunkeln, damit ihn die anderen Oberen nicht sehen. Und Jesus sagt ihm ganz deutlich, dass man von neuem geboren werden muss. In Vers 3 in Johannes sagte Jesus, entgegnete, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dann fragt Nikodemus, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal neu geboren werden? Er kann doch nicht den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hervorgehen. Natürliches Leben, der alte Mensch bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Und der erste Schritt zu diesem neuen Leben ist anzuerkennen, ich habe viel dunkle Flecken in meinem Leben, aber Jesus ist gekommen, ist am Kreuz für diese Schuld gestorben. Und wenn du das noch nicht angenommen hast, will ich dich wirklich einladen, das zu tun, darüber nachzudenken oder zumindest das Gebet zu sprechen. Gott, wenn das alles so stimmt, dann rede zu mir und dann, glaube ich, wird er es tun, weil Gottes Wunsch ist, dass möglichst viele Menschen Rettung erfahren. Lass uns noch gemeinsam aufstehen. Ich will noch beten und dann haben wir auch noch Lieder, wo wir ja vielleicht diese Fragen bewegen können, wo wir miteinander beten können. Warum will ich eigentlich so leben? Was ist positiv und wo mache ich Gott traurig? Jesus, danke, dass du uns dieses neue Leben schenkst. Danke, dass du, als du zu deinem Vater gefahren bist, uns deinen Geist geschenkt hat, der in uns lebt, mit uns lebt und für uns ist. Und ich bete echt, dass wir diesem Reden von deinem Geist uns nicht verschließen, dass du zu uns reden darfst und wir das nicht als Angriff sehen auf uns selbst, sondern als Zuneigung und Wohlwollen. Und ich bete, dass wir Menschen heute Morgen hier sind, die nicht in diesem neuen Leben leben, die deine Vergebung noch nicht erfahren haben, dass du das auch durch deinen Geist tust, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wer du bist, wer sie sind im Angesicht von deinem Kreuz. Amen.